Deutschlandfunk Hörspiel.
Hauptsache Hörspiel mit Hanna Steger und Max von Malotki.
Guten Tag und wir sprechen wie immer über das Hörspiel des Monats.
Und mehr.
Und mehr. Hinten raus haben wir natürlich noch einen kleinen Extra-Tipp. Wir lieben Hörspiel und wir sind Hanna und Max.
Hallo, Hauptsache Hörspiel, der Podcast für alle Hörspielliebhaberinnen. Kann man, glaube ich, so sagen, Max, oder?
Ich glaube, das können wir so sagen.
Ja, und großartiger Gast heute, ungeschminkt, am Klavier.
Hallo, ihr beiden.
Ulrike Hage.
Das große Interview mit ihr und dem Klavier gibt's gleich. Die hat nämlich den Soundtrack gemacht zum Hörspiel, über das wir heute sprechen. Das ist Alles Licht, das wir nicht sehen. Eine bewegende Geschichte nach einem Roman von Anthony Durr. Vielleicht hat es da auch schon jemand gelesen. Der hat übrigens dafür auch den Pulitzerpreis für Belletristik bekommen.
Stimmt, das war auch schon als Buch ein totaler Hit. Ich sage mal kurz, worum es geht. Zwei Jugendliche im Zweiten Weltkrieg. Die kleine Marie-Laure aus Paris und der junge Werner aus Essen. Und bei ihr erleben wir mit, wie sie aufgrund von einer Krankheit blind wird. Und er wächst mit seiner Schwester in einem Waisenhaus auf, in dem er an einem kaputten Radio bastelt, das ihn wenigstens so ein bisschen aus dieser düsteren, tristen Situation rausholt. Und ganz im Ernst, Max, also wenn ich das selber so zusammenfasse, denke ich, meine Güte, das klingt so todtraurig, das würde ich mir ja niemals anhören.
Ja, ich meine, ist es natürlich auch, aber es ist auch eine Geschichte darüber, wie man mit seinem Schicksal umgeht und auch wie man Stärke findet. Und ich meine, deswegen fanden wir das Hörspiel beide ja auch so gut.
Ich fand's mega. Ich habe mir direkt alle drei Teile reingezogen.
Ja, und was ich smart fand ist, und das finde ich wirklich gut, wie da Weltgeschichte verbunden wird mit so einer Art von Märchenhaftigkeit, möchte ich fast sagen, und aber eben auch verbunden wird, und das ganz zentral, einer ganz großen Liebe zur Wissenschaft. Es geht ganz viel um Forschergeist.
Und trotzdem fällt es total leicht. Es ist wunderschön erzählt, man kann den Charakteren total gut folgen, es ist spannend. Und was mich am allermeisten verzückt hat, durch das ganze Ding durch, es geht nonstop um alle möglichen Sinne. Also um Hören, um Fühlen, um Sehen und auch eben Nichtsehen.
Es tut nicht weh. Es ist nicht dunkel. Blindheit ist ein Kosmos aus Strukturen, Gittern und Geräuschen. Ihre Augen sind erloschen, aber Marie-Laure kann Farben sehen.
Silberblau, stark blau mit gelben Streifen.
Bienen sind silbern, Tauben rötlich-gelb und Kirchenglocken senden bronzefarbene Bögen durch entlaubte Winterbäume.
Rötlich-gelbes Gras.
Wenn Marie-Laure an ihre Mutter denkt, sieht sie ein stummes Leuchten. Ihr Vater aber strahlt in Tausenden von Farben.
Wie entsteht eine Welt für die Sinne? Das ist natürlich auch immer genau die Frage, wenn es um Hören und Hörspiel geht.
Und den Soundtrack auch. Also ich meine, wie übersetze ich eine Szene in Musik? Und darum haben wir uns gesagt, wir müssen mit Ulrike Hage sprechen. Gerade hat sie den Günther Eich-Preis für ihr Hörspiel-Lebenswerk bekommen. Ich meine, come on. Sie ist Musik durch und durch. Sie lebt Musik. Sie macht Filmmusik. Sie komponiert für eigene CDs. Sie ist eine absolute Hörspielriesin. Und sie hat die Musik zu diesem Hörspiel gemacht.
Ich sage immer, wenn ich eingeladen werde, Musik für Hörspiele zu schreiben, dass ich Soundtracks produziere. Und das ist ja dasselbe wie im Film. Das sind Soundtracks. Ist aber eigentlich ein blödes Wort, weil eigentlich ist es viel, viel mehr.
Ah, und da wollten wir natürlich wissen, wie sie das konkret für Alles Licht, das wir nicht sehen, gemacht hat.
Ich verbünde mich mit den Bildern und möchte eigentlich einen Raum dahinter öffnen. Und das ist genau der Raum, in dem die Zuhörenden Teil des Ganzen werden. Im Hörspiel ist es so, dass ich zum Beispiel bei Alles Licht, das wir nicht sehen, unheimlich fasziniert war von dieser Tatsache, dass sich ein blinder Mensch die Welt akustisch und auch taktil erobert. Und wenn ich das jetzt in Musik umsetze, dann möchte ich auf keinen Fall da eingreifen. Ich möchte etwas machen, was das Ganze unterstützt. Also zum Beispiel bei diesem Walking Blind, das ist so ein Hauptthema gewesen, da habe ich eigentlich als erstes den Stock, den blinden Stock, der ja heute gar kein Stock mehr ist, aber in der Zeit, in der Alles Licht spielt, da waren das noch Blindenstöcke. Das heißt, es waren Stöcke, die einen Sound gemacht haben. Ja, heute sind das ja eigentlich soundlose Instrumente, ne? Und damals hat man tatsächlich dieses Klick, Klack, Klack alles noch gehört. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwie auf dem Klavier oder am Flügel so, also dieses Klacken des Stockes versucht hat nachzumachen, nicht nur nachzumachen, sondern ihm eine rhythmische Bewegung zu geben. Und in dem Buch wird das ja so dermaßen schön erzählt, dass es quasi auch einen eigenen Rhythmus bekommt. Und all diese Bilder sind dann in die Musik eingeflossen. Und ich glaube, dass ich damit sozusagen im Text und der ganzen Geschichte noch einen zusätzlichen Raum gebe, in dem man diese Bewegung hört, hoffentlich.
Kannst du uns das vielleicht, ich weiß, du kannst nicht gleichzeitig am Mikro sein und erzählen und spielen, weil das zu weit weg ist physisch, genau. Kannst du uns das vielleicht kurz vorspielen? Das wäre toll.
Ja, gerne. Also Walking Blind ist jetzt zum Beispiel dieses Thema.
Also ganz ehrlich, ich habe Gänsehaut.
Wenn ich das weiß, dann höre ich voll, wie der Stock die ganze Zeit irgendwo gegenhaut.
Sag mal, das Klavier ist ja jetzt wirklich relativ klassisch. Waren da noch andere Instrumente drin? Weil ich hatte zwischendurch das Gefühl, ich wusste nicht, war es verfälscht, was für Instrumente waren es. Da war sowas, wo ich dachte, ist das vielleicht ein gezupfter Bass? Dann dachte ich, war das sowas wie ein Akkordeon? Das klang so nach so einem Instrument mit Tasten, aber trotzdem nach Luft. Also was steckte da alles drin?
Als ich das Buch gelesen habe, Alles Licht, dass wir nichts sehen, habe ich natürlich sofort an ein Akkordeon oder an eine Musette gedacht, weil es in Frankreich in Saint-Malo spielt, in Paris spielt. Und ich habe die Musik hauptsächlich geschrieben für eine Akkordeonistin, habe trotzdem einige Sachen auf dem Klavier selber eingespielt und dann einige Sachen aber auch mit präpariertem Klavier. Also ich habe sehr viel tiefe Bässe mit Stimmgummis präpariert und dann hört sich das eigentlich fast an, als würde man einen Moog-Synthesizer spielen und andere Klänge dann aber auch tatsächlich synthetisch hergestellt. Also einige elektronische Sachen sind dabei, aber die Hauptinstrumente sind eigentlich das Akkordeon, der Flügel, der präparierte Flügel. Vor allen Dingen, um zum Beispiel diese unfassbar grausame Atmosphäre in dem Kinderheim darzustellen, wo die Kinder nachts nicht schlafen können, weil sie nicht wissen, ob sie irgendwie heute wieder heimgesucht werden von irgendwelchen fiesen Menschen und Albträume haben und sonst was. Das habe ich sehr viel mit präpariertem Klavier gemacht. Da wollte ich auch keine klaren, deutlichen Instrumentenklänge. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein großer Fan von den digitalen Neuerungen und auch ein großer Fan von bestimmten Plugins, auch wenn ich die dann trotzdem, und da gibt es ja heute auch digital die Möglichkeit, so verbiege, dass sie zu mir passen und so rumschraube, dass sie zu mir passen. Und trotzdem bleibt natürlich der Flügel meine Homebase, ja, das ist einfach das Instrument, auf dem ich beginne sozusagen. Also was ich sehr oft mache, ich setze mich an den Flügel und improvisiere einfach und spiele. Was ich manchmal aber auch mache, ist, dass ich Elektronik anmache, da irgendwas rumschraube und das so laufen lasse. Dann läuft das im Raum und dann setze ich mich an den Flügel und mache irgendwas völlig anderes. Und aus dieser Improvisation, also aus diesem eigentlich zwecklosen, also nicht zielorientierten Spiel, entsteht dann tatsächlich oft ein ganz tolles Thema irgendwie.
Ich finde es total witzig, dass, also ich kann das jetzt kurz sagen, weil wir dich ja sehen, während wir mit dir sprechen, dass alleine deine ganze Körpersprache und dass alle deine Bewegungen mit deinen Händen sagen, dass du Pianistin bist und dass das deine Homebase ist. Weil wirklich deine Finger sind die ganze Zeit, als würdest du auch in der Luft auf irgendeiner Art von Klaviatur rumspielen. Das finde ich total faszinierend, dass man dir das mit Leib und Seele quasi ansieht, dass das deine Homebase ist, so ein schönes Wort dafür.
Also ich finde es sehr gut, dass es Menschen wie Ulrike gibt, die mit ihren Händen in der Luft denken, weil nur so kriegen wir diese ganzen tollen Soundtracks. Und ich habe ja, Hanna, tatsächlich, wenn ich das mal sagen darf, ich habe ja diese ganzen Playlisten in Spotify nur mit Soundtracks aus Was ist daran witzig? Das ist toll. Ich habe Serien
ja,
drin, das
ist toll,
Filme
aber
drin,
auch lustig.
Da sind Games drin.
Du bist halt einfach ein abgefahrener Nerd.
Nein, ich höre das zum Arbeiten. Also ich meine, Soundtracks begleiten meinen Alltag. Und lustigerweise mehr als mir bewusst ist, weil jetzt, wo wir drüber reden, fällt es mir erst so richtig auf.
Ja, genau. Das ist ja das Coole an denen. Die drängen sich halt nicht so auf. Dabei transportieren die aber so viel. Und deswegen wollten wir ja heute auch mal über Musik reden, weil es geht ja so oft so, dass man drüber hinweghört und gar nicht merkt, was da passiert, aber es werden Emotionen getriggert wie verrückt und rückblickend
like
denkt man eigentlich
like crazy.
Und rückblickend denkt man dann aber fast so ein bisschen, hä, war da überhaupt Musik?
Also ich habe tatsächlich bestimmte Teile, gerade aus Soundtracks von Games, da kommen mir die Tränen, wenn ich die höre, weil es mich so berührt, weil mit dieser Musik halt all die Gefühle abgespeichert sind. Also an die Geschichte in dem Spiel, an die Freunde, mit denen man das gespielt hat, also an gemeinsame Erlebnisse. Und um das nochmal klarzustellen, natürlich, mir kämen die Tränen, wenn ich weinen könnte, aber ich bin natürlich ein knallharter Typ.
Ja, so ein richtig harter Gamer-Typ.
Ich bin sehr tough, ja.
Ja, ich weiß aber trotzdem, was du meinst. Das ist sowieso das Gemeine an Musik und Sound und so. Es fällt immer nur auf, wenn es schlecht ist. Und wenn es gut ist, dann bemerkt man es nicht. Und das ist sowieso das Leid des ganzen Audio-Businesses. Also ich höre, wo es mir jetzt aufgefallen ist, ich höre gerade so einen True-Crime-Podcast.
Ich meine, das ist jetzt das Lieblingsgenre der Deutschen oder zumindest eins der Lieblingsgenres. Das muss dir nicht peinlich sein, Sherlock.
Ich sag dir trotzdem nicht, was es ist, denn die Musik in diesem True-Crime-Podcast ist so schlecht, da triggert nix. Und ganz im Ernst, ich grusel mich sonst super schnell. Also so richtig dann mit Tür von innen abschließen und sich nicht trauen, im Dunkeln aufs Klo zu gehen und so.
Okay.
Und bei dem Ding, das kann ich sogar direkt vorm Einpennen hören. Die Story ist halt ganz gut und deswegen höre ich irgendwie trotzdem weiter.
Aber du willst es trotzdem nicht verraten?
Nee.
Okay.
Aber das löst natürlich die Frage in mir aus, wie macht man, dass es gut wird? Tja, was für ein Glück, dass wir eine Komponistin eingeladen haben für diese Folge und deswegen konnten wir sie das auch noch fragen.
Es ist so, dass ich mich als erstes einmal in den Stoff vertiefe. Also ich lese die Bücher, ich lese gar nicht das Manuskript, was ich bekomme vom Rundfunk, sondern ich lese erstmal das Ursprungsbuch. Und in diesem Buch finde ich schon für mich als Komponistin extrem viel Inspiration für die Musik. Und ich lasse es einfach alles in mich hineinrieseln, hineinsacken und dann weiß ich, dass in mir selber im Prinzip schon was anfängt zu arbeiten, was dann zu Kompositionen führt, die ich dann schreibe.
Ich bin da immer so beeindruckt von, weil ich natürlich genau bei dem Prozess überhaupt keine Ahnung habe, wie man Musik macht. Ich spiele auch kein Instrument, habe mir das immer gewünscht und dann denke ich immer, wie macht man sowas? Welche Töne spiele ich denn? Welchen Ton nehme ich? Vor allen Dingen auch im Verhältnis zu dem, was man vielleicht früher schon gemacht hat, weil du hast eine lange Musikerkarriere hinter dir und dann denkt man so, oh nee, das klingt so wie das. Ach nee, das ist so, nee, das habe ich schon mal gemacht, so ähnlich oder das Motiv. Wie trifft man dann so eine Auswahl? Ist das sowas, wo du dann instinktiv weißt, oh, das ist es, dass es dann auf einmal so Ping macht oder wie funktioniert das?
Also einen Kompositionsprozess an sich zu beschreiben, ist wirklich schwierig. Aber es gibt bestimmte Dinge, die wichtig dabei sind und wo ich denke, das kann man auch vermitteln. Also das eine ist, dass du dich tief einlässt auf den Stoff, dass du das wirklich an dich ranlässt. Das andere ist, dass du weißt, was du für Instrumente spielst und wie du die berührst, also dass dein Körper auch eine Rolle dabei spielt. Und das nächste ist, dass du dir vertraust. Das ist aber auch eine Form von Lernprozess, das ist Praktizieren, das ist ein bisschen wie Meditation. Ja? Meditieren kann man auch nicht vom ersten Tag an. Du praktizierst das jeden Tag und du hast irgendwann nach 1, 2, 3 Jahren hast du das Gefühl, du hast Erfolg. Du weißt, was das ist. Du weißt, was das soll oder so. Du kommst an Gedanken ran. Also ich meditiere ja seit 20 Jahren schon sehr intensiv und zwar jeden Morgen. Und es ist sehr oft so, dass ich während der Meditation die Ideen bekomme für irgendwas. Das ist gar nicht unbedingt für Komposition. Das kann auch was sein, was den Tag anbetrifft. Irgendeine Organisation oder eine neue Idee oder plötzlich die Lösung für ein Problem oder so. Das ist halt unheimlich gut, sich manchmal einfach in Stille hinzusetzen und nichts zu tun, sozusagen. Und aus diesem Nichtstun heraus kommen manchmal wunderbare Ideen. Es gibt aber auch noch eine andere Herangehensweise, und zwar das Improvisieren. Ich bin ja mit Jazz aufgewachsen, das heißt, ich bin mit einer riesen Plattensammlung meiner Eltern aufgewachsen, nur Jazz, habe den ganzen Tag immer Jazz gehört. Und ich glaube, da ist in mich hineingesickert dieses Improvisieren, was heißt, mit einem Material improvisatorisch, also neu umzugehen. Du gibst dir keine Grenzen. Und das ist ein anderer wichtiger Punkt, keine Grenzen setzen, sondern sich komplett öffnen. Das kann man übrigens auf ganz viele Bereiche übertragen, gar nicht unbedingt Musik nur, aber sich öffnen und dann anfangen zu arbeiten. Entschuldigung, es hat geklingelt hier, habt ihr das gehört?
Ist kein Problem, nee. Davon lassen wir uns inspirieren. Genau wie von dem, okay, was du sagst, das ist wunderbar, muss ich sagen. Hanna, ich schreibe schon mit hier fleißig.
Ja, gut so. Und du hast noch gefragt, wie weiß man dann, was richtig ist und wann hört man auf?
Ja.
Das ist auch eine Sache, die lernst du nur durch Erfahrung. Das lernst du nur durch Praktizieren. Weil ich habe früher, als ich angefangen habe in der Musik, ob das jetzt für Solokonzerte war oder ob das für Hörspiele war oder für Filmmusiken, angefangen und erstmal unheimlich viel immer gemacht. Unglaublich viel. Weil ich auch zum Teil nicht wusste, ist das jetzt das Richtige? Oder kann ich's, ich kann es noch besser? Oder ich kann noch ein Instrument drauf? Oder wir können es noch mehr? Und Mensch, ja, und dann gibt's Einflüsse aus Hollywood, aus Indien, aus Asien und du lässt dich von allen beeinflussen und du denkst so, ja, aber so müsstest, nee, aber ist das jetzt richtig? Und das Wichtige ist immer, dass man sich eigentlich zurück auf sich besinnt und sagt, Moment, ich hatte doch eine Idee. Und wenn du da wieder zurück landest und daran arbeitest und die ganz in Ruhe ausarbeitest, dann kommst du eigentlich meistens an den Punkt, wo du weißt, so möchte ich das jetzt erstmal machen und so ist es und so ist es schön.
Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du so ein ganzes Lager voll, auch mit verschiedenen Sachen und was du dann immer so hervorziehen kannst oder so?
Ich hatte mal ein ziemliches Lager von Synthesizern, aber ich habe mich über die letzten Jahre eigentlich immer mehr reduziert. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich großen Spaß daran habe, mich als Künstlerin immer wieder neu zu erfinden und auch weiterzuentwickeln und wieder an anderen Stellen anzukommen. Das ist eine Sache, die ich auch noch erklären möchte. Es ist immer so, dass ich die Zuhörenden mitdenke. Die sind Teil des ganzen kreativen Prozesses. Und zwar warum? Weil ich möchte, dass sie ihre eigenen Gedanken entwickeln dazu. Ich finde das furchtbar wichtig, dass man den Raum lässt, dass man diese Gedanken nicht zumauert und zubaut mit Musik.
Ein luftiges Gebilde, das trotzdem so viel trägt. Vielen Dank, Ulrike Hage.
Ich danke euch für eure wunderbaren Fragen und dieses schöne Interview.
Das ist auch ein weiterer Grund, warum alles Licht, das wir nicht sehen, einfach toll ist, weil Ulrike genau diese Räume für die Musik und die Gedanken der Zuhörerinnen gelassen hat. Mhm. Die Musik schmiegt sich so unauffällig und so ganz elegant an die Figuren an und verbindet sie sogar und lässt uns dadurch halt was fühlen.
Wir haben jetzt heute viel über Musik gesprochen, aber es gibt tatsächlich noch ein paar Punkte in dem Hörspiel, über die ich mit dir sprechen wollen würde.
Ja, ich weiß, du warst ja richtig begeistert von der erzählerischen Konstruktion.
Total, weil ich hatte das zum Einstieg schon mal kurz erwähnt, dass es einerseits was sehr Märchenhaftes hat. Mhm. Ich habe dafür auch ein Beispiel. Es gibt so einen Museumsführer, der Kindern eine mysteriöse Türe am oberen Ende der Treppe des Museums zeigt.
Am Ende führt er sie im Gänsemarsch zwei Wendeltreppen und versteckte Korridore hinab und bleibt vor einer Eisentür mit einem einzigen Schlüsselloch stehen.
Das ist das Ende der Führung.
Oh. Aber was ist hinter dieser Tür, Monsieur?
Hinter dieser Tür, Mademoiselle Leblanc, ist eine andere, verschlossene Tür, die etwas kleiner ist als diese.
Und was ist hinter der?
Eine dritte Tür, die wieder etwas kleiner ist. Dann eine vierte, eine fünfte und so weiter, Kinder. Bis zur 13., die ebenfalls verschlossen und nicht größer ist als ein Schuh.
Und ich meine, das hat ja fast was von Harry Potter und dem Gleis 9¾. Und es geht dann um einen Fluch, der auf dem Diamanten liegt, von dem der Museumswärter erzählt. Und da wird es für mich interessant, weil wir über Märchen und Mythen reden und eben das Nicht-Belegbare, was in diesem Hörspiel immer im Kontrast zu der wissenschaftlichen Sicht auf die Dinge steht.
Später wird über den Diamanten auch tatsächlich nochmal aus wissenschaftlicher Sicht gesprochen.
Edelsteine sind Geschichtensammler. Sie wachsen wie Erzählungen in mikroskopisch dünnen Schichten, Atom für Atom, Jahrtausend um Jahrtausend.
Ja, und allein für genau diesen Satz, sie wachsen wie Erzählungen, da möchte ich das Hörspiel küssen, weil da verbinden sich im Grunde diese beiden Ebenen, Erzählung oder auch Mythos und eben Wissenschaft. Und das war für mich so ein bisschen der rote Faden, also diese Verteidigung auch eines, ich sag mal, aufklärerischen Gedankens, gerade in Zeiten des Zweiten Weltkriegs, wo es um Desinformation ging, wo es um Propaganda ging. Super wichtig.
Ja, das sind jetzt alles so Elemente, die finden wir vor allem erstmal immer bei ihr, bei Marie-Laure. Mhm. Aber die gibt es genauso auch bei Werner, also jetzt bei dem kleinen Jungen aus dem Waisenhaus. Weil bei ihm ist nämlich das Radio das Tor zu einer anderen Welt, in dem er übrigens mehr reinbekommt als nur die Propaganda der Nazis. Und da ist mir jetzt wieder aufgefallen oder klar geworden, was dieses Radio eigentlich für eine Bedeutung hat und wie das heutzutage so ein bisschen verloren gegangen ist, wie wichtig das war in diesen Zeiten und was das für ein abgefahrenes Medium ist.
Ja, und das ist das Tolle und deswegen muss ich da auch den Hut ziehen, das Ganze dann alles so leichtfüßig in so einer Geschichte untergebracht.
Ja, da muss ich tatsächlich, ich weiß, wir kommen jetzt wieder ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen, aber das erinnert mich tatsächlich daran, das so clever durch Kinderaugen zu erzählen. Das ist nämlich in einem meiner Lieblingsbücher genauso, Stadt der Diebe von David Benioff, Zweiter Weltkrieg, allerdings diesmal dann in Russland. Alles horrorschlimm und katastrophal furchtbar. Aber es wird halt aus diesen Kinderaugen eine eigentlich total krasse Randgeschichte erzählt, weil auch in Kriegszeiten dieses ganz normale Leben ja trotzdem weitergeht. Und das ist super irre.
Also ihr merkt schon, unsere Köpfe sind inspiriert ohne Ende. Deswegen das Hörspiel des Monats lohnt sich auf jeden Fall.
Alles Licht, das wir nicht sehen, bearbeitet von Karl-Heinz Koineck nach einem Roman von Anthony Durr. Die Regie hat Petra Feldhoff gemacht. Alle drei Teile könnt ihr in der ARD-Audiothek finden.
Und wir haben natürlich hier im Hauptsache Hörspiel-Podcast noch einen extra Tipp für euch, wenn ihr schon mal da seid. Tatsächlich ist das in dieser Ausgabe ja ist schon eine etwas experimentellere Sache.
Hörspiel mit Bild quasi, neuer, richtig heißer Scheiß gerade.
Ich finde es tatsächlich ziemlich gut. Auf YouTube, das ist eine Story mit einem animierten Video dazu, Forever Club heißt es, ist eine Mystery-Serie über die 17-jährige Mika, die geht aufs Internat in Bayern und es sind tatsächlich so 20 Folgen.
Man kann das auch auf allen anderen Plattformen als normales Hörspiel hören, aber YouTube finde ich ja auch super ungewöhnlich. Ne? Also würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, mir da ein Hörspiel anzuhören.
Ja, also ich meine, wir nutzen das jetzt nicht so, aber ich weiß, die Jüngeren, also gerade auch Gamer, denen ich dann irgendwie zum Beispiel beim Streamen zugucke, dann bemerke ich das mal, die konsumieren darüber auch gerne Musik. Und tatsächlich, lustigerweise fällt mir gerade ein, konsumiere ich da auch manchmal solche Musik, weil wenn ich dann arbeite, da sind wir wieder beim Thema Arbeiten und Soundtracks. Es gibt so Chill-Hop-Soundtracks, die so ewig laufen auf YouTube. Die kannst du einfach nur anmachen, die stören nicht, dann läuft der Beat so durch. Und die höre ich tatsächlich auch auf YouTube. So.
Zum Arbeiten. Also du und Soundtracks beim Arbeiten scheint irgendwie der rote Faden jetzt hier das, von unserer Folge ja. zu sein.
Es tut mir leid, aber so ist es.
Was ich dir zu Forever Club noch sagen wollte. Die Frau, die dahinter steckt, die macht immer so coole multimediale Sachen. Und deswegen wollte ich auf die noch mal kurz eingehen. Jette Volland heißt die.
Hat die nicht auch so eine Insta-Sache gemacht?
Genau, auf Instagram. Die schreibt sonst auch Drehbücher und macht auch Film. Aber das Instagram-Ding, das war total toll. Das hieß We Are, das Verschwinden meiner Schwester. Und da hat sie die komplette Geschichte über Fake-Instagram-Profile erzählt. Die Charaktere hatten also Accounts mit Fotos und allem Zip und Zap. Und dann war man live dabei mit Stories und Posts und Handyvideos, die die Leute selber gemacht haben. Wie fünf junge Leute aufbrechen zu einem Rave in einem Wald. Und am Ende wird es das gruseligste Blair Witch Project-Ding.
Ich denke, du hörst überhaupt keine gruseligen. Du hast vorhin gesagt, du machst immer die Türen zu von denen und ja, gehst dann nie mehr aufs Klo.
Ja, aber das stimmt auch. Aber da war es wirklich so, dass ich es nicht weiterhören konnte, weil es so mega gruselig war. Aber vor allem, weil es halt so echt war. Okay. Weil man halt die ganze Zeit nicht so richtig wusste, ist das jetzt eine echte Sache oder ist das alles nur ein ausgedachtes Hörspiel? Jetzt kann man das Ding übrigens bei Podimo noch hören.
Ich muss sagen, ich finde so Hybrid-Sachen immer spannend.
Ja, und sowohl beim Forever Club als auch bei We Are, was Jette Volland drauf hat, ist als Autorin und als Regisseurin echt klingende Dialoge zwischen jungen Leuten, die, aufgepasst, nicht peinlich sind. Und das muss man erstmal schaffen.
Und damit möchten wir uns mit einem peinlichen Dialog zwischen zwei mittelalten Podcastern verabschieden. Nicht wahr, Frau Steger?
Ja, das kann ich auf jeden Fall genauso unterschreiben, Herr Malotki. Wir hören uns in 4 Wochen mit dem nächsten Hörspiel des Monats. Das ist dann schon im neuen Jahr.
Ach Gott, okay, dann ist es schon 2023. Dann wünschen wir noch einen guten Rutsch.
Welcher Art die Wärme ist, so heißt das nächste. Also, bis dann.
Tschüss.